Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Folgt eine neue Episode von Game Feature unterwegs.
Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist gamefeature.de zu einem weiteren Special von der Gamescom. Bei mir ist jetzt die Antje. Grüß dich.
Hi, grüß dich.
Und ich bin der Sebastian und jetzt entführen wir euch wieder in die eigentliche Adventure-Studios der Delic, aber die gar nicht mehr so Adventures machen, ne, Antje?
Nee, wir haben nicht ein Adventure gesehen und bei einem Titel dachte ich mir auch so, okay, ist das nicht ein bisschen out of date, altbacken. Ja. Vor allen Dingen, weil es ein, ich war noch total fehl am Platz eigentlich da. Weil das ein Spiel ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Das ist mein Genre. Du musst mir auch nochmal sagen, was für ein Genre das ist. RTS,
ja, richtig. Ja, Real-Time Strategy, genau, richtig. Ja, richtig altbackenes Strategiespiel. Hört auf den Namen A Year of Rain. Und man kann es am besten vergleichen mit Warcraft 3. Also es ist so ein Comic-Stil, bunt gehalten, aber sonst wirklich total altmodische, klassische Strategieelemente drin, die man einfach so kennt von wirklich Warcraft 3, würde ich jetzt mal als Referenz dafür nehmen. Ja. Und wir haben ja tatsächlich teambasierten Kampf gemacht, ne, Antje?
Ja.
Versucht.
Ja, ich, wie gesagt, ich war total verloren. Also für mich ist das komplett Neuland gewesen. Deswegen, ich habe versucht, allein das Prinzip zu verstehen, weil Strategiespiele, ja, bis zu einem gewissen Punkt spielt das ja auch, aber sowas nicht. deswegen, ich musste mir auch die ganze Zeit helfen lassen, von den Crewmitgliedern halt, von Didelic, weil das Witzige ist ja vor allen Dingen, das ist nicht von Didelic gepublished, das ist tatsächlich von Didelic selbst.
Also entwickelt.
Ja. Richtig, ja. Entwickelt. Und das habe ich auch total erstaunt, weil normalerweise kennt man diese Art von Spiele von denen gar nicht.
Das ist richtig, genau. Also geplant ist es immer noch im Jahr 2019, soll also dieses Jahr noch kommen. Und das, was wir ja spielen durften, das waren 2-2 im Team-Match und das sah schon recht fertig aus. Ne? Also da, ich meine, grafisch ist es jetzt sicherlich keine Augenweide, was wir dargestellt bekommen haben, aber es machte schon irgendwie Fun, weil man hatte wieder einen Helden, der im Fokus natürlich steht, der einige Effekte hatte, aber auch die ganzen kleinen Einheiten, die wirklich drumherum sind. Und zusammen mit dem Partner konnte man sozusagen NPCs attackieren, um vielleicht Schätze zu bekommen. Und ansonsten das typische Aufleveln, Gebäudestruktur errichten und die anderen platt machen. Das ist eigentlich so der Ziel. Wir hatten leider nicht die genügend Zeit, um wirklich dann in den finalen Kampf zu gehen, aber wir haben schon so ungefähr so einen Einblick bekommen von diesem ganzen Spiel.
Ja, und wir sind einfach zugrunde gegangen. Ich meine, wie gesagt, du hattest echt den schlechtesten Partner, den man haben konnte für so ein Spiel.
Ich würde das jetzt gar nicht mehr so sagen. Wir sind nicht fertig geworden. Also insofern, ja. Wir hätten die Sache noch rausreißen können.
Ja, ich glaube auch für Leute, die das halt, die dieses Genre halt mögen, für die, ich bin nicht mal sicher, ob es für die auch was sein wird, weil für mich sah das halt ziemlich basic aus von den Klassen, die man halt nehmen konnte. Du hast halt, ich hatte zum Beispiel Untoten gespielt, der halt seine Zombie-Armee aufbauen konnte. Welcher Klasse hattest du nochmal?
Ich glaube, das war so ein Paladin irgendwie, wie so ähnlich
auf jeden Fall. Ja, genau. Mhm. Also ich finde, es war halt schon ein ziemlicher Standard, würde ich sagen, halt, ja, hier ein bisschen Fantasy, was man so kennt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie herausgehört oder heraussehen können, obwohl ich sehr wenig weiß über dieses Genre, dass das jetzt irgendwie besonders ist. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein guter Standard, so würde ich jetzt sagen, aber ja.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Jungs sich immer auf den Koop ausrichten. Also es ist wohl, glaube ich, auch in der Kampagne auf Koop ausgerichtet, dass man es gar nicht irgendwie Singleplayer spielen soll. Ja, man kann es, glaube ich, aber man soll es wirklich nicht. Und dann gibt es diese 2 versus 2 Skirmish-Modes, wo man sich gegeneinander da auf der Rübe gibt. Dürften wir mal abwarten und mal schauen, was draus wird und wie lange das dann auch noch unterstützt wird mit neuen Sachen, mit neuen Karten etc. Ne?
Ja.
Genau. Aber das war ja nicht das Einzige, was wir gesehen haben. Und umso überraschender waren wir, glaube ich, beide beim nächsten Titel, der uns vorgestellt worden ist.
Du möchtest jetzt, dass ich es sage.
ich habe jetzt so erwartet.
Iron Danger hieß der.
Jawohl.
Richtig. Und obwohl ich auch hier, das auch wieder Strategie, sie sagten ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel, aber nicht wirklich rundenbasiert. Also es war, hat er nicht sogar gesagt, rundenbasiertes Puzzle-Strategie-irgendwas-Spiel?
Er hat es noch ein bisschen stärker betont. Er hat gesagt, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel ohne Runden.
Richtig. Und er meinte halt so, ja, guckt erst mal zu und dann wisst ihr, was wir meinen. Und ja, nachdem ich dann gesehen habe, was er überhaupt mit dieser Umschreibung sagen wollte, habe ich es auch verstanden. Weil es gibt halt wirklich Situationen, wenn man in einem Kampfszenario halt kommt, dass man Züge halt eben planen kann, die dann halt von sich aus ablaufen. Aber es kann halt sein, dass du während deines Ablaufs oder Herzschläger, wie man auch das nennen mag, stirbst. Aber jetzt kommt der Twist, du kannst anhand dieser Züge wieder zurückgehen in der Zeit, deine Züge entsprechend dem, was gerade passiert ist, anpassen und so entwickeln sich halt bestimmte Strategien aus der Situation heraus und die kann jeder anders lösen, also sprich, man könnte gewisse Gegner zum Beispiel von weiter entfernt halt angreifen. Man kann Schritte zurückgehen, wenn man weiß, dass der Gegner gleich auf einen zutrampelt praktisch. Man kann auch die Umgebung nutzen und zum Beispiel Büsche fallen oder auch die Gegebenheiten des Bodens. Was ich zum Beispiel interessant fand, war halt, dass du den Boden selber vereisen kannst und dann halt Sprengkörper halt auch auf dem Boden gleiten lassen kannst, zum Gegner hin auch, ne? Mhm. Also du kannst dir wirklich die Umgebung und alles, was du hast, halt zunutze machen. Und das fand ich schon interessant.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Setting gewesen. Gerade mit diesem Gameplay, wo man sagt, man geht eigentlich gar nie Game Over, weil jeden Schritt, den du machst, kannst du ja rückgängig machen, um wirklich dann daraus zu lernen. Und dadurch sieht man auch keinerlei Ladesequenzen. Wenn man totgegangen ist, ihr kennt das Game Over, ich muss zu diesem Punkt wieder zurück und alles wieder neu machen. Nein, man spult einfach diese Zeit zurück. Man hat eine Zeitleiste unten, die sieht wie so ein Audiobearbeitungsprogramm aus, wo man einfach mal zurückspult. Und ich glaube, das ist das Wesentliche des Spiels und das habe ich so noch nie gesehen, nirgendwo. Das ist eigentlich mal eine frische Idee, gerade bei rundenbasierten Spielen, ist eigentlich mal so, die kann man nicht noch groß verändern, aber scheint wohl doch.
Ja, und ich glaube, der Anspruch an dem Spiel ist dann wirklich auch eben die Lösung für einen selbst zu finden.
Ja.
Ne? Also sprich, und auch, dass das halt einen Wiederspielwert hat, auch irgendwo hat, ne? Indem man vielleicht andere Strategien halt nutzt, um den Gegner zu töten. Weil ansonsten ich fand das Setting an sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das Setting an sich schon gut. Es hat so ein bisschen was von Fantasy, aber mit Cyborgs, und das ist so eine alte Kultur, die hier so mit rein, so ein bisschen reinspielt, weil eben die Hauptfigur eben eine Art, eine Retterin ist halt. Ne? Und sie hat diese Fähigkeit eben mit ihrem Herzschlag praktisch diese Schritte halt zu koordinieren, immer wieder zurückzuspulen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast in das Comicbuch. Wir haben tatsächlich auch vor Ort ein Comicbuch bekommen, was sozusagen die Vorgeschichte des Spiels so ein bisschen widerspiegelt. Da geht es halt schon um so eine alte Götterrasse, die halt ausstirbt, und jeder dieser Götter hat irgendwie seine Schützlinge, und die gucken halt, was aus den Menschen wird und bla bla bla. Ja, und eben, ja, unsere Protagonistin ist dann diese praktische Auserwählte in diesem ganzen Szenario.
Genau, und das Ganze ist so ein Steampunk-Fantasy-Welt, kann man ja sagen. Ja. Also man hat sehr viel mit Maschinen zu tun, und die sind teilweise sehr gigantisch groß. Und deswegen ist es umso wichtiger, erst zu gucken, was machen die, und sind die anfällig gegen Bogenschützen? Nein, sind sie natürlich nicht. Deswegen vielleicht mal mit Feuer arbeiten und solche Sachen. Also das ist irgendwie schon cool gemacht.
Ja.
Ohne also, groß abzudriften mit Zauberei oder so, ne?
Nee, also ich fand es auf jeden Fall war eine gute Balance. Also es war jetzt nicht zu viel krass, also es wurde nicht zu krass versucht, das alles so ein bisschen einzigartig zu machen. Man hat halt so bestimmte Elemente genommen, geguckt, ob die zusammenpassen, eben also von der Story her halt, sage ich jetzt mal. Man hat auch Begleiter halt verschiedene. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei gesehen, also eben unsere Charakterin und einen Begleiter, der halt so ein bisschen, sagen wir mal, so ein typischer Wikinger-Typ war, ne?
Genau.
Ja, und man steuert sozusagen den Charakter, also den Begleiter und sich selbst. Denn also man hat schon echt eine taktische Vielfalt damit drin.
Genau.
Ja.
Ja, das war es auch eigentlich schon, was wir bei The Delic gesehen haben. Was wir auf jeden Fall sagen können, das war mal wieder erfrischend, etwas Neues und etwas Altbekanntes, sag ich jetzt mal.
Ja.
War schon irgendwie wieder besonders, weil The Delic überrascht uns jedes Jahr, glaube ich, immer so.
Ja, also die bringen immer irgendwas, wo man sagt so, ja, doch, das hat mir gefallen. Und tatsächlich, Iron Danger war so für mich das bessere Spiel von beiden. Mhm. Tut mir leid, aber das andere
ist halt so, ne? Das andere war ein bisschen zu speziell für dich.
Ja, für mich persönlich. Aber wie gesagt, auch nichts Besonderes wirklich. Und das hier, ja. Iron Danger fand ich schon ein bisschen besonderer, ja.
Genau, so sieht's aus. Ja. Insofern haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir zu The Delic Entertainment auf der Gamescom sagen können. Ja. Und ich würde sagen, hört auch mal in unsere anderen Podcasts rein zur Gamescom. Sind alle super. Und wir sagen da draußen Tschüss.